Ja, hallo Daniel.
Hallo, der Seto.
Ja, ich habe Gelegenheit, dich zu interviewen, worüber ich mich freue. Wir sind hier in Sterzing, wo du wohnst und lebst, in Südtirol, wenn man von Norden kommt, nicht weit hinterm Brenner, quasi 1000 Meter Höhe ungefähr,
Passt.
also schon in den Bergen mit langem Winter und allem. Ja, ich hatte vorgeschlagen für das Interview das Thema Ausrichtung auf das Höchste. Und da hast du gesagt, was bei dir ansteht, ist im Moment einfach das ganz praktische Leben, die ganzen Erledigungen und Sachen, weil du hast große Familie und Arbeit. Magst einfach mal ein bisschen erzählen, wie dein Leben jetzt aussieht?
Wie mein Leben aussieht. Ja, was soll ich sagen? Wie mein Leben aussieht. Ja, ich habe Familie mit 4 Kindern und ist sehr teilweise sehr intensiv, aber teilweise ja, war wunderschön eigentlich. Und ja, ich bin halt sehr beschäftigt damit, ja, meine Arbeit voranzukriegen. Ja, ich bin selbstständig und muss da immer schauen, dass ich ja, neue Ideen umsetze. Problem ist immer beim Umsetzen. Ideen wären viele da, aber Umsetzen ist immer dann das Schwierigere. Und ja, deshalb, weil du das ansprichst mit dem Ausrichtung auf das Höchste, das war ja irgendwie, habe ich dir ja geantwortet drauf, dass es gerade nicht so mein Thema ist. Und wenn ich das ja, vergleiche, geht es bei mir gerade um ganz praktische alltägliche Dinge, was nichts mit irgendwas Höchstem zu tun hat. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nicht sagen, dass das irgendwie niederer wäre. Sondern, ja, also für mich ist das genauso wichtig und ja.
Du gibst ja auch Meditationskurse, wo es eben um Meditation und Achtsamkeit geht. Wie spielt Achtsamkeit in deinem persönlichen, in deinem eigenen Leben eine Rolle?
Ja, ist sehr zentral für mich, weil für mich ist Achtsamkeitspraxis oder Meditation etwas, was in den Alltag einfließen muss, ja, und soll. Also es ist eigentlich nicht so was, wo ich täglich meine Stunden meditiere oder so, kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich es ist für mich eine Praxis, die im Alltag geschieht. Und dadurch ist das auch für mich etwas, was mich irgendwie stabil hält oder etwas, was mich durch den Alltag bringt auch und mir weiß nicht, Klarheit verschafft, Energie verschafft, mich fokussieren kann, mich in die Gegenwart bringt. So. Und was du hast erwähnt, dass ich Meditationskurse gebe, eigentlich immer in Verbindung mit, oder meistens in Verbindung mit Berührung, mit Körperarbeit, ja,
Mit Massage.
mit Massage, genau. Aber auch in den Kursen oder Seminaren ist meine, oder das, was ich gern vermittle, ist, dass diese Dinge in den Alltag einfließen. Dass es nicht irgendwie ein Seminar bleibt und dann abgeschlossen ist, sondern dass das wirklich in den Alltag mitgetragen wird.
Ist Achtsamkeit für dich etwas, wo du dich dran erinnern musst, wo du dich selber zu erziehen musst, die zu haben, oder passiert die ganz von alleine? Und was ist der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit?
Sag mal, kannst du ein bisschen leise sein?
Danke, das stört mich so.
Ja, für mich hat Achtsamkeit, da gibt es verschiedene Aspekte von dem. Einmal gibt es den ganz praktischen Aspekt, dass man, wie du sagst, dass man sich erinnert und das ganz bewusst praktiziert, übt, kann man auch sagen. Das ist ein Aspekt, der auch sehr wichtig ist für den Alltag. Und dann gibt es einen Aspekt, wo ich sage, kann man sagen, das ist vertiefte Achtsamkeit, wo ich lerne, mit Dingen zu sein, die auch intensiv sind oder die auch schwierig sind oder wenn es extrem ist, dass die mich überwältigen, mit denen ich eventuell dann nicht sein kann. Ne? Aber in der vertieften Praxis kann ich mehr mit einem Schmerz zum Beispiel sein oder mit einer Emotion sein. Das ist dann schon etwas vertiefter. Ja, da geht es dann nicht mehr so darum, dass einfach sich zu erinnern, sondern ja, da finde ich, brauche ich eine vertiefte Stabilität in dem, wo Achtsamkeit nicht mehr ein Erinnern ist, nur ein Erinnern, sondern integraler Bestandteil meines Lebens ist. So. Wo ich dann stabil mit dem sein kann. Und wenn ich noch eins dazufügen kann, ein anderer Aspekt ist auch der, dass Achtsamkeit letztendlich ein, ja, vielleicht ein Seinszustand ist und oder sogar nicht mal das ist, sondern wo man dann einfach sagen kann, es ist Bewusstheit, die einfach da ist. Ja, also man kann Achtsamkeit nochmal tiefer entdecken. Wenn man es vergleicht mit einem Scheinwerfer, ja, wenn Achtsamkeit ein Scheinwerfer ist, der Dinge beleuchtet und spüren kann und anschauen kann und wahrnehmen kann, dann gibt es eben diesen Aspekt, wo ich entdecke, dass dieser Scheinwerfer immer da ist, dieses Licht immer da ist und wo ich dann immer Zugang habe. Also das finde ich noch einen weiteren Aspekt.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt die intellektuelle Einsicht oder Absicht habe, ich möchte achtsam sein und das geht auch im Moment. Mhm. Und dann, wenn ich dann merke, ja, jetzt war ich nicht achtsam. Also achtsam heißt dann, die Wahrnehmungen, also die äußeren Reize, was ich über meine Sinne wahrnehme und was innerlich ist, und eventuell auch noch meine Gedanken, ja. Also das alles bewusst wahrzunehmen, möglichst bewusst wahrzunehmen, ist genau. Das so?
Ja, Achtsamkeit wäre ein bewusstes Sein mit den Dingen, die auftauchen, ob es äußere Sinneseindrücke sind oder eben innere Emotionen, Gedanken, Zustände, Empfindungen, ja.
Und wenn ich merke, jetzt bin ich in Gedanken abgedriftet, also wenn das passiert, merke ich es ja nicht, sonst wäre es ja kein Abdriften, aber wenn das dann, wenn dann dazu kommt, ach, ich wollte doch achtsam sein, dann versuche ich mich wieder zu öffnen dafür.
Du meinst, dass du einfach wieder zurückkommst in die Wahrnehmung?
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist so die praktische Übung, oder? Dass man sich immer wieder erinnert, immer wieder zurückfindet zum gegenwärtigen Erleben von den Dingen, wie sie sind gerade. Ja, das ist praktisches Üben eigentlich. Aber es ist nicht so einfach, wie man glaubt. Ja.
Kann man oder kannst du viele, also mehrere verschiedene Sachen gleichzeitig so im Bewusstsein haben? Also was du siehst, was du hörst, was du riechst, aber auch was du fühlst und was du denkst, das meistens ist doch die Aufmerksamkeit hauptsächlich bei einem von den Empfindungen, ne? Oder?
Ja, ich sehe Achtsamkeitspraxis auch so, dass ich nicht alles wahrnehme gleichzeitig, sondern Ich kann das richten, ja, ich kann diesen Scheinwerfer eben richten auf Dinge. Ich kann eine Emotion wahrnehmen und die vollständig fühlen. Vollständig ist nicht ein idealer Begriff, aber jedenfalls soweit es möglich ist, diese Emotion fühlen. Und da nehme ich eventuell diese Geräusche da draußen nicht wahr oder die andere Sinneseindrücke. Ich bin dann ganz vertieft in der Emotion gerade. Ja. Natürlich gibt es auch eine Wahrnehmung, die erweiterter ist, wo ich einfach so offen bin und mehrere Dinge gleichzeitig wahrnehme. Aber ich finde, da gibt es viele Missverständnisse darüber. Ja, dass man dann glaubt, man muss alles spüren und alles wahrnehmen, das ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit, finde ich, ist sehr, sehr geerdet, sehr zentriert. Es ist auch anstrengungslos und einfach. Also sollte irgendwas anstrengend sein, dann finde ich, ist es nicht Achtsamkeit. Es ist ein anstrengungsloses Wahrnehmen von den Dingen, die auftauchen.
Man kann die Anstrengung dann auch einfach wahrnehmen. Anstrengungslos.
Ja, stimmt, ja. Stimmt, wenn wirkliche Anstrengung da ist, dann kann man das bemerken und spüren. Ja.
Du sagst Emotion, heißt das, dass du noch unterscheidest zwischen Emotionen und Gefühlen oder ist das Gleiche?
Nein. Das sind jetzt theoretische Überlegungen, aber ja, meistens verwende ich die beiden Begriffe.
Ja, nee, es gibt Menschen, die da noch unterscheiden, aber ja, ja, okay, du nicht.
Nicht unbedingt.
Aber bei den Gefühlen heißt es dann achtsam sein, das Gefühl ganz zu fühlen, weil man, oder überhaupt zu fühlen, weil man kann ja ein Gefühl nicht irgendwie halb fühlen, sondern entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Ne?
Was ist jetzt genau die Frage, wie meinst du das?
Ja, weil eben hast du gesagt, Achtsamkeit kann begrenzt sein, eben zum Beispiel auf die Gefühle und dann höre ich vielleicht nicht gerade oder ich höre was, aber ich nehme es nicht bewusst wahr.
Ja.
Aber wenn ich zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf das Gefühl lenke oder versuche auf jeden Fall und auch ein Gefühl wahrnehme, dann nehme ich es doch ganz wahr. Oder kann man ein Gefühl nur zum Teil wahrnehmen, in der Intensität nur halb oder sowas?
Finde ich schon, dass es da Intensitätsunterschiede gibt. Natürlich ist auch ein bisschen eine philosophische oder intellektuelle Frage, ja, was das heißt, vollständig ein Gefühl wahrnehmen oder nur ein bisschen.
Ja, Gefühle aber können Tiefe haben, ne? Also ein Schmerz kann ja so ein bisschen wehtun, aber ein Schmerz kann auch ganz tief gehen und auch dann körperliche Reaktionen mit sich bringen. Ne?
Ja. Aber grundsätzlich, vielleicht muss man erstmal sagen, dass eine Emotion körperlich ist. Ja. Es ist eine körperliche Empfindung, die wahrnehmbar ist im Körper für mich. Das heißt, es ist sehr etwas Konkretes. Ja. Und ich kann natürlich eine Emotion bewusst wahrnehmen, bis zu einem gewissen Grad, wo sie mich nicht überwältigt, wo sie nicht so intensiv ist, dass ich sie nicht mehr mit ihr nicht mehr sein kann. Von dem her gibt es vielleicht Unterschiede. Ich kann eine Emotion nur sanft wahrnehmen, nur leicht, oder ich kann sie intensiver oder tiefer wahrnehmen, das kann sein. Ich kann nur oberflächlich wahrnehmen, ich bin ein bisschen traurig oder so, oder ich kann tief eintauchen und all die Aspekte im Körper wahrnehmen, die mit dieser Traurigkeit zu tun haben. Ja, dass da ja, ein Schmerz da ist, eine Enge da ist oder irgendwas sich bewegt da innerlich. Oder, ja.
Mich wundert jetzt ein bisschen, dass du sagst, dass eine Emotion immer eine körperliche Sache ist. Mhm. Also da habe ich auch von Menschen gehört, die sich eigentlich auch sehr damit beschäftigen. Da ist zum Beispiel die Meinung oder die Aussage, eine Emotion spürt man im Herzen und körperlich wird es eigentlich hauptsächlich, wenn man sie nicht richtig fühlt oder nicht fühlen kann, also zum Beispiel als Verengung im Hals, als Kloß im Hals zum Beispiel, aber das Gefühl selber ist eigentlich, wenn man es fühlt, ja, die einen sagen im Herzen oder die anderen sagen überall im Raum oder ja.
Gibt es verschiedene Ansichten, aber ganz konkret und praktisch muss ich sagen, ich spüre sie immer nur im Körper. Ja, es ist eine Energie, die im Körper sich manifestiert oder spürbar ist. So sehe ich das. Natürlich kann man sagen, wenn sie sich bewegt, die Emotion im Körper, wenn sie nicht eingefroren ist und nicht steckt, ja, dann ist es eine Energie, die fließt, die sich vielleicht ausdehnt und dann mehr räumlich wahrnehmbar ist, das kann sein. Und wenn sie im Körper eingefroren ist, dann spürt man sie mehr als Blockade oder als Verengung oder sowas. Das finde ich schon. Aber trotzdem, ich spüre sie im Körper. Ja. Eine
aber
Wut ist auch im Körper und eine Traurigkeit ist auch im Körper.
Aber du spürst sie dann als eben als Gefühl, als Emotion. Du, oder meinst du, den Körper fühlen, dass es zum Beispiel irgendwie auch direkt was Körperliches ist, dass es immer, was weiß ich, ein Kribbeln oder ein Brennen oder eine Bewegung wie ein Zittern oder ja. Also ist es.
Ja, es ist. Hängt es sind letztendlich Körperempfindungen, die etwas vielleicht intensivierter da sind oder ausgeprägter sind. Aber wenn man genau die Emotionen erforscht, sind das Körperempfindungen. Natürlich sind sie immer verwoben mit Geschichten und Gedanken und Auslöser und so. Ja, das ist, ich spreche eher von Emotionen, die vielleicht entkoppelt sind von der Geschichte, die nur im Körper spürbar sind. Wie Emotionen oder Gefühl von Freude auch. Ja, nicht nur diese scheinbar negativen Emotionen oder Gefühle, sondern Lust, Freude ist auch im Körper spürbar. Das sind Empfindungen im Körper.
Gefühle haben ja auch eine große Weisheit, weil sie helfen, dass das Richtige geschieht. Ne? Also man kann viel schneller durch ein Gefühl reagieren, als wenn man über was nachdenkt. Also ein Gefühl kann ganz plötzlich da sein. Also zum Beispiel irgendeine Situation draußen und man fühlt sich bedroht auf einmal und dann läuft man schnell weg oder geht in Kampfposition. Das passiert viel schneller, als wenn man als über Gedanken. Ne? Also die haben ja ihren Sinn, Emotionen. Ne?
Absolut. Ja. Die sind ja schneller wieder, wie das Denken. Das stimmt. Der Körper ist immer schneller. Alle Körperempfindungen und grundsätzlich der Körper ist schneller wie unser Denken. Kampf- und Fluchtreaktionen sind auch Körperreaktionen. Ja. Die Emotionen sind wahrscheinlich Körperreaktionen. Ja.
Ist es gut, Emotionen zu benennen? Also jetzt, ich meine jetzt mit Benennen nicht eine Geschichte, aber irgendwie zu sehen, das ist Wut, das ist Trauer, das ist Schmerz, das ist Eifersucht. Wobei Eifersucht, kann man schon wieder sagen, ist vielleicht ein zusammengesetztes Gefühl. Also, oder ist es besser, die noch nicht mal zu benennen, sondern damit nicht eine Geschichte draus wird?
Ja. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil für manche oder in manchen Situationen ist es wichtig, dass es einen Namen gibt. Für manche ist es sogar sehr entscheidend, dass man endlich mal eine Emotion benennen kann, dass man sagen kann, okay, das ist das. Und aber grundsätzlich, wenn man tiefer schaut oder wenn man das Ganze erweitert, dann muss ich letztendlich sagen, es braucht keinen Namen für diese Emotionen. Und ich glaube auch, dass es in der Vertiefung eines, sagen wir mal, eines Weges oder eines Lebens, wo man sich mit diesen Dingen beschäftigt und mehr mehr und mehr Einfachheit ins Leben kommt, dass man immer weniger die Dinge benennt. Dass Emotionen dann wirklich keinen Namen mehr brauchen. Die einfach da sind und sich durch den Körper bewegen und wieder gehen. So wie es als am Anfang war, als Baby, da kommen Emotionen, die bewegen sich durch den Körper und gehen wieder ohne Benennung, ohne Kampf. Also letztendlich findet man wieder zu der Einfachheit zurück und zu dem, ja, wenn man sie nicht mehr benennen muss.
Wie ist es bei dir, also für dich?
Wo denn? In der Kuchel ist. Probier schon mal.
Wie ist es für dich? Also ist es bei dir so, dass einfach die Sachen so passieren?
Und ja, ich merke halt, dass ich relativ wenig die Dinge benenne, obwohl ich gemerkt habe, dass es auch braucht, die Benennung, weil ich ja kommuniziere auch. Wenn ich mit meiner Freundin kommuniziere, und dann ist es schön, das zu benennen und sagen, hey, ich fühle mich jetzt gerade traurig. Oder das ist Zorn in mir oder so. Deswegen im praktischen Alltag ist gut, wenn man auch benennen kann. Ja. Aber wie gesagt, wenn man tiefer schaut oder weitergeht, dann letztendlich, ja, haben sie keinen Namen.
Wäre eigentlich der natürliche Zustand, dass immer ein Gefühl, also eine Emotion da ist? Oder ist es ganz natürlich, dass mal eine da ist und mal keine?
Kommt auf allem, was man unter Emotion dann wieder versteht, weil Empfindungen sind immer da. Irgendwelche Empfindungen. Ja. Solange der Körper da ist, sind Empfindungen da. Obwohl ich das auch nicht sagen kann, weil es gibt ja Menschen, die keine Empfindungen mehr haben. Ja. Aber natürlich ist es schon, ja, glaube ich, dass immer Empfindungen da sind. Emotionen sind halt vielleicht intensiviertere Empfindungen oder erweiterte Empfindungen. Ja. Das ist dann im Wechsel wahrscheinlich. Intensivieren sich manchmal und manchmal nicht.
Ermunterst du Leute, Menschen, die Gefühle oder die Emotionen zu fühlen? Und gibst du denen irgendwie einen Hinweis oder Tipp oder was sagst du ihnen?
Ich finde es mehr als ein... Also ich gebe mehr so Einführung in Achtsamkeit, was es wirklich bedeutet und was es ist und wie man das praktiziert. Natürlich auch zum Thema Emotionen. Das Schwierige ist erstens das, dass Emotionen eben du weißt nie, wann sie auftauchen. Die sind unberechenbar. Und dann ist es schwierig, mit Emotionen so einfach zu praktizieren. Man kann sie schon irgendwie auslösen und hervorholen, so, aber ideal ist es, wenn man praktizieren kann, wenn sie einfach da sind, in dem Moment, wo sie einfach kommen. Und ja, ich kann schon sagen, ich ermuntere Leute, die zu wahrzunehmen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich empfehle nicht, jede Emotion wahrzunehmen. Ja, weil es ist sehr individuell und je nachdem, in welchen, kann man auch ganz einfach sagen, welche Ressourcen zur Verfügung stehen für den Menschen. Ja, wenn ich keine Ressourcen habe, keine Kraft habe, keine Stabilität habe, dann ist es gut, wenn ich mal die Emotionen nicht wahrnehme. Ja, dass ich mich ablenke oder irgendwie da rauskomme aus den Emotionen. Deswegen ist es ganz individuell.
Kann man durch die Emotionen quasi weg vom Ich-Gedanken kommen? Also vielleicht noch nicht mal, dass man das jetzt mit Absicht macht, aber dass dadurch, dass man einfach mehr ins Fließen kommt, generell, ins Leben, also mehr mit dem Fluss vom Leben ist.
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn ich mit den Emotionen mehr und mehr sein kann und denen, sagen wir mal, Raum geben kann, oder wenn ich, wenn sie durch meinen Körper fließen können, dann heißt das, es ist mehr Lebendigkeit da, mehr Leben da, und dann heißt das eventuell auch, dass ich weniger Fixierungen habe, die mich in meinem Potenzial einschränken. So. Das mit dem Ich-Gedanke, ob ich da mehr loskomme, vielleicht kannst du das genauer beschreiben?
Oder? Ja, wenn, also ich würde von mir selber sagen, wenn ich so im Fluss bin, dass einfach nur das geschieht, was eben gerade geschehen soll und stimmig ist und ansteht, dann brauche ich nicht ich zu denken.
Genau, stimmt, ja. Wenn er alles im Fluss ist, oder? Wenn das Ganze mehr fließt. Genau. Ja, jedenfalls. Man kann sagen, die Voraussetzungen sind mehr da, dass ich von meiner Idee eines Ichs momentan loslassen kann oder den nicht brauche.
Was aber auch wiederum nur passiert, wenn es gerade stimmig ist. Ja. Also wenn das einfach so im Fluss des Lebens ist, dass das passieren kann. Genau. Ja. Ist jetzt Achtsamkeit quasi eine Form von Meditation oder ist das wieder grundsätzlich Meditation und Achtsamkeit was anderes?
Ich finde, die Basis von Meditation ist Achtsamkeit. Ich meine, der Begriff ist auch so, so in... Ich weiß nicht, der ist einfach schon zu viel ausgenutzt. Ja.
Meditation?
Nein, Achtsamkeit. So. Meditation vielleicht auch, aber Achtsamkeit, der ist überall. Ja. Und irgendwie, ich sage immer, niemand weiß genau, was das ist. Oder die wenigsten wissen von der Tiefe von dem, was es angehört ist. Weil heute wird mit Achtsamkeit überall geworben. Ja, Achtsamkeit beim Essen und Achtsamkeit abnehmen und ich weiß nicht, erfolgreich werden durch Achtsamkeit oder es wird auch verwendet, um alles Mögliche zu verkaufen auch. Aber für mich ist es einfach die Basis von jeglicher Meditation. Ja? Und ich finde, Achtsamkeit muss man erstmal verstehen, was es wirklich ist. Und verschiedene Aspekte begreifen, dann muss man es praktizieren und dann vertiefen. Ja. Und eventuell in der Vertiefung erkennt man mehr und mehr sein wahres Potenzial und vielleicht die Quelle. Ja, wie das mit dem Scheinwerfer, wo man mehr und mehr erkennt, dass dieser Scheinwerfer immer da ist. Das ist in der Tiefe... einfach die Bewusstheit ist, die einfach da ist.
Ich weiß von dir, dass du auch gerne einfach auf, ich sag jetzt mal, Non-Dualität hinweist, also einfach auf der absoluten Ebene darauf hinweist, zum Beispiel, dass alles eins ist oder dass keiner da ist. Ist das wieder ein anderes Thema, was du nicht in deine Achtsamkeitskurse bringst oder fließt das irgendwie ineinander? Oder?
Grundsätzlich trenne ich das ein bisschen von dem, weil also ich bin sehr begeistert vom direkten Hinweis auf dieses eine. Also einfach, das ist, was ist. Und mir passt das dann nicht mehr rein in eine Lehre oder in einen Weg, wo man Dinge vermittelt, die wo man einen Weg gehen kann. Ja? Wo man von hier nach dort, wo es irgendwie besser wird oder wo man das üben kann und so weiter. Der direkte Hinweis sagt einfach ganz klar, dass das alles ist und das vollständig ist, wie es ist. Ja? Und deswegen trenne ich das ein bisschen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass es schon auch einfließt. Ich weiß auch nicht, in manchen Momenten kommt das dann trotzdem, ja, dieser Hinweis. In manchen Kursen, bei gewissen Gruppen, bei gewissen Situationen weise ich dann auf das hin. Ja. Wo ich schon darauf hinweise, ist bei diesen Abenden, die ich immer noch mache, wo ich eine Bewegungsmeditation anleite, da weise ich auch gern am Anfang jedenfalls ein bisschen darauf hin als Einführung.
Hast du auch die Erfahrung gemacht oder siehst du es auch so, dass umso mehr Inhalt man anbietet, also oder scheinbaren Inhalt, umso mehr Menschen kann man ansprechen. Also umso mehr man nur von der absoluten Ebene spricht, umso weniger Menschen ist das greifbar.
Ja, finde ich schon, ja. Absolut. Also diese Botschaft, man sieht es auch bei anderen, die diese Botschaft eben weitergeben oder ausdrücken, dass da einfach wenig Leute sind. Ich glaube, das war immer schon so.
Bitte.
Elia, was ist los? Ja, ich kann nichts dienen jetzt. Ich bin gerade beim Aufnehmen, weißt du? Probiere einen Kopfhörer.
Okay. Du hast gesagt, dass in deinem Leben also jetzt so praktische Sachen im Vordergrund stehen. Mhm. Ich denke, da müssen ja auch viele Entscheidungen passieren. Siehst du es auch so, dass du die nicht machen musst, dass sie von alleine geschehen, oder wie ist es für dich?
Ja, ich muss entscheiden, aber natürlich, die Entscheidung geschieht dann einfach. Das stimmt schon. Ja. Aber man muss da immer aufpassen mit diesem Konzept von da ist keiner und niemand muss entscheiden. Also ja, das kann leicht zur Ausrede werden, dass ich dann nie Entscheidungen treffe. Also ich muss schon bewusst, als Daniel, entscheiden. Ich muss sagen, hey, ich muss mich jetzt entscheiden, das zu tun oder das zu tun. Oder so. Ganz einfach.
Und das passiert halt immer der Situation entsprechend. Also dass man entweder spontan entscheidet oder drüber nachdenkt, genau, oder mal drüber schläft oder manchmal vielleicht auch sich das ein Prozess ist, der sich wochenlang hinzieht.
Genau. Absolut. Ganz unterschiedlich. Ja.
Mhm. Wie ich dich das letzte Mal gesehen habe, vor fast einem Jahr, da stand es auch an, weil hier in Italien sind ja die Impfgesetze strenger geworden für Kinder und du hast 4 Kinder und du siehst, glaube ich, vom Gesundheitlichen findest du, glaube ich, Impfen eher was Negatives oder Gefährliches, und da waren dann auch Entscheidungen. Magst du darüber sagen, oder ist das zu viel Geschichte, wie das gelaufen ist, wie da die Entscheidungen, die ja eben wichtig, also Konsequenzen haben, wie die passiert sind?
In mir, meinst du? Entscheidungen, ja, in mir.
In dir oder mit deiner Frau zusammen?
Das sage ich sehr einfach, weil es für uns schon vorher ganz klar war, dass es dass für uns das, ja, dass wir unsere Kinder nicht impfen. Natürlich, das heißt nicht unbedingt, dass man grundsätzlich gegen alle Impfungen ist, weil in gewissen Situationen und so haben sie auch ihren Nutzen. Besonders sind wir gegen die Zwangsimpfung, ja, dass wir gezwungen werden, uns zu impfen oder Kinder zu impfen. Und das war vorher eigentlich schon sehr klar. Deswegen war sehr einfach, die Entscheidung zu treffen und sagen nein. Und es ist auch ganz interessant gewesen, weil wir auch ein bisschen zivilen Ungehorsam damit ausüben. Das heißt einfach nichts tun, obwohl da verlangt wurde, irgendwelche Dokumentationen abzugeben über die Impfungen im Kindergarten und solche Sachen. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich gebe da nichts ab. Ja, so. Wir spielen da nicht mit dem Ganzen. So. Und effektiv ist da gar nichts passiert. Da gab es keine Konsequenzen. Ja. Ist auch interessant gewesen, weil die meisten Leute sind halt, sie folgen einfach. Ja. Sagt ein Amt, man muss das und das tun und dann ist das dann zu tun, aber man hinterfragt das nie. Ja. Natürlich gab es da eine Bewegung hier in Südtirol, und die auch sehr gut aufgeklärt haben und sehr viele Informationen gegeben haben. Deswegen hatten wir schon Unterstützung. Es sind viele Leute gewesen, die dagegen waren. Ja. Mittlerweile ist es wirklich so, dass auch vom Land her irgendwie scheinbar nichts passiert. Es hieß ja, die Kinder werden vom Kindergarten ausgeschlossen, aber das machen sie nicht. Scheinbar wird da niemand ausgeschlossen.
Ja. Ja, das, ich meine, einerseits ist eben ein Entschluss haben und Klarheit haben, ist eben schon mal ein Schritt, aber eben ich dachte jetzt auch, wenn bestimmte Konsequenzen daraus kommen, also dass die Kinder ausgeschlossen werden oder du eine Geldstrafe zahlen musst oder im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das hier so angedroht worden ist, dir das Sorgerecht für die Kinder weggenommen würde oder sowas, dann ist ja, ja, dann sind es ja ganz viele dann immer wieder Entscheidungen, wie weit geht man da oder was ist man bereit zu opfern oder sogar wegzuziehen oder so.
Nee, also, wir hatten wirklich Gedanken schon über das Wegziehen. Weil am Anfang war das Gesetz ja ziemlich radikal. Das haben sie ja dann gelockert auch. Da war eben von solchen Dingen die Rede, von Sorgerechtsentzug und ja, Strafen, die unglaublich hoch waren. Und da haben wir schon konkret darüber nachgedacht, da wegzuziehen, was anderes zu suchen. Also wenn es so weit käme, dann würde ich das wahrscheinlich machen, ja.
Aber wirklich wissen tut man es erst, wenn eine Situation da ist. Ne? Situation
also ist, ja. Es wurde ja, dann so. Alles aufgelockert und dann war auch klar, okay. Ja, das sind zwar Geldstrafen, da haben wir zwar noch nichts bekommen, aber werden kommen noch wahrscheinlich. Und mal schauen, ob sie zu zahlen sind oder nicht. Ja.
Aber es ist eben auf jeden Fall gut, dazu zu stehen. Weil wenn viele Menschen dazu stehen, dann können sie ja nicht. Sie können ja nicht die halbe Bevölkerung ins Gefängnis tun oder ihnen naheliegen, in ein anderes Land zu gehen oder irgendwas. Ne?
Da finde ich total wichtig, da stabil zu bleiben. Es ist nicht einfach, gerade beim Thema Impfen, weil da ja von das Umfeld ist meistens anders gestimmt. Und die wollen dich überzeugen, na, du musst aufs Kind schauen, du musst da schon der Medizin vertrauen und so weiter. Da muss man wirklich stabil sein. Ja, besonders wenn man da relativ allein ist. Schwieriger wäre es noch, wenn die als Paar, wenn man da unterschiedliche Meinungen hätte. Das wäre ganz schwierig. Das ist zum Glück jetzt bei uns nicht der Fall.
Ja, dann ist klar, das ist bei euch war es direkt bei euch beiden klar, wie, also dass ihr gleich reagiert.
Ne? Ja, genau.
Ja. Und die Frage, wer entscheidet und gibt es eine freie Wahl und so, das ist, die ja immer wieder auftaucht, die betrifft dich gar nicht, das passiert einfach, also da brauchst du dich gar nicht mit auseinanderzusetzen.
Natürlich gab es Phasen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber eher in der Richtung, dass für mich klar war, dass es da niemanden gibt, der da entscheidet, oder dass die Entscheidungen einfach geschehen. So, aber mittlerweile brauche ich mich da nicht mehr so zu kümmern. Und wenn mich jemand fragt, gibt es einen freien Willen oder nicht, dann kann ich auch gern sagen, keine Ahnung. Gerade wie man es braucht. Ja. Aber also auch wenn es eine freie Entscheidung gibt oder einen freien Willen, dann ist es das, was geschieht gerade. Also mein Hinweis ist jetzt eigentlich der immer, das ist alles, was geschieht. Ja? Und es kann nie anders geschehen, als es geschieht. Ob ich an einen freien Willen glaube oder nicht.
Ja, und wenn ich dran glaube, dann soll ich ruhig entscheiden, ne, und sehen, genau. Wie es ist und achtsam dabei sein.
Genau, absolut. Ja, ist auch zu empfehlen. Im praktischen Alltagsleben entscheide bewusst und achtsam. Ganz einfach.
Ja, ich erlebe es schon, dass Entscheidungen passieren, aber im Grunde ist da auch irgendwo das Bewusstsein, das passiert. Ne? Das ist das Leben, was durch mich spielt.
Genau.
Wenn du so viele praktische Sachen machst, wie ist es dann mit Identifikation? Also was machen, aktiv sein, ist ja immer auch eine Herausforderung, sich damit zu identifizieren. Also, oder ist das für dich kein Thema?
Ist auch so ähnlich wie mit dem freien Willen, dass ich mich nicht mehr so beschäftige mit dem. Obwohl, ich beschäftige mich in dem Moment mit dem, wenn ich scheinbar identifiziert bin und mich etwas, diese scheinbare Identifikation in mir mich behindert in meinem Potenzial oder in meinem Leben, dann beschäftige ich mich damit. Das heißt, ich muss erforschen und beobachten, was da in mir so identifiziert ist oder was da so festhält und so.
Erforschen heißt quasi, was du davon hast oder wieso das passiert oder wie es dich begrenzt oder
was? Eher die Frage, wie ist besser als warum oder so, sondern wie, was wirkt oder wie funktioniert das in mir, ja, dass mich das so fest einnimmt oder festhält oder mich so einfach wahrnehmen, spüren, erforschen. So. Da muss ich immer, da erkenne ich immer wieder Dinge in mir, ja, wo ich fixiert bin. Das sind Automatismen in mir, die einfach ablaufen und die mich immer wieder einschränken. Und da erforsche ich. Dann beobachte ich das und bemerke. Und, ja, und erstaunlicherweise durch dieses Bemerken und Erforschen und Entdecken geschieht meistens Veränderung.
Ja, und ist Identifikation, wenn sie passiert, die immer direkt bewusst? Oder ist das eben auch unterschiedlich, wie achtsam du bist? Oder?
Eigentlich ist es unbewusst. Identifikation ist eigentlich unbewusst. Erst, sie fällt erst auf, entweder wenn man kurzzeitig frei ist von ihr, dann fällt es auf. Oder einfach, wenn ich merke, ich leide, wenn da irgendwas immer wieder auftaucht und immer wieder dasselbe und immer wieder irgendwas schmerzhaft ist, dann ist halt meine Reaktion oder meine Überlegung, hey, da, irgendwo bin ich da identifiziert, irgendwo ja, halte ich da fest an irgendwas. Ja.
Du hast das Festhalten gerade körperlich ausgedrückt. Also hat Identifikation grundsätzlich auch eine körperliche Ebene oder eine Reaktion im Körper?
Ja, finde ich schon. Ja. Finde ich schon, dass es auch körperlich sich zeigt und spürbar ist. Und, ja. Also, meistens ist eine Spannung mit verknüpft. Und die sind auch unbewusst, unsere Anspannungen. Wir sind so gewohnt, ja, diese Spannung. Es ist unsere übliche Haltung zum Beispiel, oder übliche Spannung. Und erst auch da, erst wenn es mal loslässt, dann spürt man den Unterschied. Und das ist mit dem Identifizieren genauso. Und da ist meistens was Körperliches dabei. Ja.
Kann man auch über den Körper überhaupt eventuell merken, dass man identifiziert ist, oder?
Ja, könnte man auch sagen, ja. Also Spannungen ausfindig machen, erforschen und bemerken und spüren und dann merken, dass da irgendeine Verwicklung oder Identifikation innerlich dabei ist, ja. Kann sein. Aber ich möchte das nicht fixieren, ja, weil nur wenn man da verspannt ist, heißt das so, ich bin identifiziert. Also ich meine das nicht so, aber in der Erforschung kann man das vielleicht erleben. Ja. Mhm.
Ja, können wir nochmal drüber sprechen, was du anbietest jetzt? Also Du bist also hauptsächlich hier in Südtirol, beziehungsweise auch in Innsbruck, in Österreich. Mhm. Und das ist Teil, du hast ja, glaube ich, mit deinem Vater zusammen eine Massageschule.
Mhm. Ja. Also wie es gerade ist, ist unser Haupt- oder mein Hauptaugenmerk auf Seminare, die eine Massageform vermitteln, wo es nicht um eine Technik geht, sondern mehr um eine meditative Form der Massage. Man kann sagen, Meditation in Berührung, natürlich Meditation in Bewegung und in Berührung. Und ja, auch eine Massage, die mehr eine Erfahrung vermitteln möchte, als irgendwas lösen will oder irgendwas heilen will oder irgendwie was verändern will, sondern mehr eine tiefe Körpererfahrung vermitteln möchte. Und diese tiefe Körpererfahrung, letztendlich geht es um eine Körpererfahrung, die sowas vermittelt wie Sicherheit, Vertrauen, genährt sein, ja, eine satte Erfahrung von ich bin getragen, kann man sagen. Das ist eigentlich die zentrale Botschaft von dieser Massage oder von dieser Arbeit. Und das ist nicht so einfach, das zu vermitteln. Ja, es wäre einfacher, eine Massagetechnik zu lernen und einfach Massage zu unterrichten, was ich auch tue. Ja, wir haben ja auch Massageausbildungen, wo ich dann Techniken auch vermittle. Aber zurzeit ist der Augenmerk auf diese freie Form von Massage, wo es ja, um diese Erfahrung geht.
Ist das dann auch Teil einer, ich sag jetzt mal, offizielle Ausbildung, wo man auch ein Zertifikat bekommt und dann auch massieren darf?
Ja, da gibt es. Also wir haben auch eine erweiterte Möglichkeit. Es gibt dieses Basisseminar und dann gibt es Vertiefungsmöglichkeiten und es gibt eine längere Ausbildung, wo es dann darum geht, auch Menschen in Achtsamkeitspraxis zu begleiten. Ja, in Kombination mit achtsamer Berührung, mit dieser Achtsamkeitsmassage, wie wir das nennen. Das wäre dann so eine Jahresausbildung. Also wir haben vertiefende Möglichkeiten. Ja.
Weil hier in Südtirol, ich glaube, was ich mitbekommen habe, gibt es viele Hotels, die eben auch Massage anbieten und dann eben Menschen brauchen, die das machen. Und da ist es möglich, durch deine Ausbildung oder eure Ausbildung da die nötige Qualifikation zu bekommen.
Ja, das ist aber jetzt dieser andere Bereich, den wir auch machen. Und zwar sind das, in Österreich ist es eine Berufsausbildung, in Südtirol ist es eine Ausbildung mit Zertifikat, wo es um, ja, die Ausbildung nennt sich Vitalmasseur, wo du halt als Masseur ausgebildet wirst. Natürlich vermitteln wir immer die Basis von unserem Zugang. Aber das ist nochmal etwas anderes als diese Achtsamkeitsmassage und dieser Zugang, wo wir mehr einen meditativen Weg gehen und einen Erfahrungsweg gehen. Das sind irgendwie zwei Bereiche.
Und das medizinische Grundwissen, wird das in beiden Bereichen, also zum Beispiel die Muskeln und Nerven?
Nein, es wird nur in dem Bereich vermittelt, wo es wirklich um Massagetechniken geht und so. Das andere ist, zum Beispiel das Basisseminar sind sechs Tage, wo es mehr um eine Erfahrung geht. Ne? Und da kann man kein medizinisches Wissen vermitteln, in sechs Tage. Aber man kann eintauchen in eine Meditation und in Berührung gehen mit diesem Zustand. Und ja, das ist so die Basis.
Weißt du zufällig, ob diese medizinische Ausbildung, also Massage, ob die auch in Deutschland anerkannt wird? Weil es könnte ja sein, dass jemand normale, sage ich mal, Massage lernen will, also auf jeden Fall, um was zu haben, um irgendwo massieren zu können, aber sagt, das lerne ich lieber bei jemand, der so spirituell ausgerichtet ist wie du oder so achtsam. Gilt das in Deutschland auch?
Ja, also in Innsbruck In Österreich gibt es Berufsausbildung. Das heißt, wir bilden die Leute in, also medizinischer Masseur heißt das. Da gibt es dann eine Aufschulung zum Heilmasseur. Und dann kann man Aufschulungen machen zum deutschen Masseur. Da gibt es auch ein Berufsbild in Deutschland. Deutscher Masseur. Das ist möglich. Da braucht es irgendeine Zusatzaufschulung in Deutschland. Und der andere Bereich ist in Deutschland auch sehr frei, das heißt der Wellness-Bereich, wo man Entspannungsmassagen gibt, wie hier in Italien, den Vitalmasseur-Ausbildung, den wir hier anbieten, die könnte man auch in Deutschland dann, also mit dem kann man in Deutschland auch arbeiten, weil das eben ein freier Bereich ist, der Wellness-Bereich.
Ah, ja.
Das heißt nicht geregelter Bereich, ja, wo es keine Berufsregelungen gibt, so.
Also ich habe damals in Pune im Osho-Zentrum Massage gelernt und da war es eben auch immer ein Thema, da mitzufließen in der Massage und durch die Berührung und sich ja irgendwie da so richtig drin aufzugehen und gar nicht mehr als Person anwesend zu sein. Wahrscheinlich kennst du das auch und wird das auch vermittelt oder passiert das bei dem einen und bei dem anderen nicht? Oder?
Ja. Es ist so ähnlich bei uns mit dieser Achtsamkeitsmassage. Nur würde ich sagen, haben wir einen Zugang, wo es nicht so sehr darum geht, da reinzutauchen, sondern sehr langsam und bewusst dahin zu finden, zu diesem Zustand, wo ich einfach fließe und wo ich mit mir in Verbindung bin und mit dem anderen in Verbindung bin oder idealerweise eins bin mit dem anderen, wo es da keinen Unterschied mehr gibt. Ja, also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, einfach drauf los und schau, dass du verschwindest und alles eins ist, sondern wir begleiten. Es ist nicht so einfach, die Leute dahin zu begleiten, wo sie wirklich in einen sehr fokussierten, präsenten, einfachen Zustand kommen, wo sie mit sich selber in Verbindung sind und mit dem anderen gleichzeitig. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Kunst. Und bei manchen geschieht das natürlich einfacher und schneller und manche brauchen da viel Praxis und einen Weg. Ich sehe auch immer diese Massage, die wir vermitteln, ich sage immer, das ist ein Weg. Es ist nicht eine Technik, es ist ein Weg, der hört nicht auf. Ja, da kann man immer vertiefen und immer. Es geht um meinen inneren Zustand, nicht um meine Massagetechnik.
So. Ich erinnere mich von früher, dass Massage irgendwie Frauen besonders angesprochen hat. Sowohl also Massage empfangen als auch Massage geben. Das waren immer mehr Frauen. Ist das, hat sich das geändert oder ist das immer noch?
Immer noch so. Bei uns sind hauptsächlich Frauen im Kurs. Ja. Ja. Es ist zwar immer. Ich meine, in den medizinischen Ausbildungen sind mehr Männer auch, immer mehr Frauen, aber trotzdem.
Im Verhältnis mehr Männer.
Und bei diesen mehr erfahrungsorientierten Kursen sind ja, hauptsächlich Frauen dabei.
Weil Frauen dem Körper näher sind, oder wie?
Wahrscheinlich, weil sie offener sind für sowas, für Erfahrungen, für Empfinden, für Wahrnehmen. Für was Verrücktes, weil es ist was Verrücktes, wo man sich darauf einlassen muss, ohne viel Kopfwissen. Das liegt den Frauen mehr.
Du machst die Schule ja, glaube ich, mit deinem Vater zusammen. Das hört man auch nicht so oft. Also ist das einfach von Natur, dass ihr da harmoniert oder dass es zusammenpasst? Oder musstest du da groß viele Sachen ausräumen, erstmal aufarbeiten von der Kindheit? Oder?
Beides eigentlich. Also ich bin da irgendwie reingewachsen. Er hat mich ja sehr früh schon da, jedenfalls mir vorgeschlagen, da mal reinzuschnuppern. Und, ja, ich war da eigentlich sehr von Anfang an sehr begeistert. Und natürlich gab es auf in diesem Weg auch Schwierigkeiten und Prozesse innerlich und Vater-Sohn-Geschichten, die halt da auftauchen und vielleicht immer wieder auftauchen, kann sein. Aber vielleicht hängt es auch mit dem zusammen, dass wir eben Bewusstheit vermitteln. Und wenn wir selber nicht bewusst mit dem umgehen würden oder nicht könnten, dann können wir das auch nie vermitteln. Also es muss authentisch sein, es muss echt sein, es muss, man muss das auch leben, was man da vermittelt. Deswegen. Und deshalb glaube ich, hat das funktioniert das ziemlich gut und wir ergänzen uns gut und jeder hat seine Potenziale und seine, ja, seine Stärken und Schwächen und ja.
Ich weiß von früher, dass du auch im Ausland längere Gruppen angeboten hast, zum Beispiel in Indien sogar mit ayurvedischer Massage oder überhaupt Ayurvedik. Mhm. Machst du jetzt auch noch längere Sachen oder an anderen Plätzen?
Das in Indien ist zurzeit mal auf Eis gelegt, weil wir diesen Ort verloren haben, also wo wir was veranstaltet haben. Den Ort gibt es nicht mehr. Und wir haben noch keinen idealen Ort gefunden für das. Also wenn wir was finden, was gut ist, dann kann es sein, dass ich das wieder aktiviere. Und ja, im Sommer gebe ich immer so ein Seminar, 6 Tage in Italien, in den Marken, ziemlich abgeschieden, wo ich, ja, wo es um Achtsamkeitspraxis geht, um Bewegungsmeditation. Da muss ich sagen, integriere ich auch wieder gerne oft diesen Hinweis auf Non-Dualität, auf einen einfachen Hinweis. Ja. Da experimentiere ich gern mit Dingen. So ein offenes Seminar, wo ich nicht genau weiß, was dabei rauskommt, aber wenn mal was rauskommt.
Ja, und aber, so es geht um Achtsamkeit und Meditation und auch Massage und Berührung, oder?
Ja, integriere ich auch. Es ist kein Massageseminar. Das muss ich immer bewusst erwähnen, weil viele mich kennen durch diese Massageseminare. Dieses in den Marken ist kein Massageseminar, aber ich integriere es ein bisschen so zum Reinschnuppern. Eine Achtsamkeitsmassage. Mehr geht es um Achtsamkeitspraxis in Bewegung. Und ja, ich leite verschiedene Meditationen an und dann ein bisschen Gespräche. So.
Die Marken ist eine Region etwas in Italien, Norditalien, aber etwas südlicher. Ne? Genau. Das kennen vielleicht nicht alle. Wo ist es ungefähr?
Man kann sagen, auf der Höhe von der Toskana, nur auf der östlichen Seite. Also, ja.
In 4 Tagen haben wir das jährliche Sharing Non-Duality-Treffen in Brixen, hier in Südtirol. Wenn das Interview online ist, dann ist das Wochenende schon gelaufen, aber vielleicht doch allgemein. Eben, da kommen Lehrer hin, Lehrerinnen, spirituell ausgerichtete Lehrer. Jetzt dieses Jahr haben 13 zugesagt, 13 Menschen zu kommen und eben Besucher. Und da passiert ein Austausch in einer bestimmten Struktur und ja, du bist jedes Jahr sehr offen dafür, dass das wieder passiert. Du gehst da eigentlich gerne hin und du hast gern den Austausch oder was ist da schön für dich?
Erstens mal die Leute zu treffen, finde ich immer schön, weil ich doch relativ wenig solche Leute treffe, weil ich eben mit meinen praktischen alltäglichen Dingen zu tun habe. Und ich finde immer, dass es dass energetisch vielleicht schön ist, ja, weil es, also ich habe das Gefühl, da gibt es so eine Fokussierung, ja, auf Präsenz, auf Bewusstheit, auf Wahrnehmung, so empfinde ich das. Das heißt, ich meine, das erlebe ich auch in meinen Gruppen, in meinen Kursen, wenn da Leute in diesen Zustand finden und einfach präsent sind und da sind, ganz einfach da sind, einfach nur da sind, dann hat das was Schönes, dann wirkt das auf alle und ja, kann es auch als Feld bezeichnen, was da entsteht. Ja. Aber ganz einfach gesagt, ich bin immer gern präsent mit anderen, ja, die auch präsent sind, die einfach da sind.
So. Ja, ein anderer wird vielleicht auch sagen, es passiert auch Satsang, es passiert Austausch, aber es passiert auch, ja, was so im Satsang passiert. Fragen werden gestellt, beantwortet, ja, vielleicht ja. Prozesse, die laufen oder tiefere Sachen, die hochkommen. Ja, und dann eben die vielen schönen Kontakte, ne? Also die während der Sessions dort passieren, aber auch dazwischen, und man ist einfach, bildet sich einfach ein Feld, wie man so sagt. Ne? Meistens viele Leute essen auch zusammen oder gehen zusammen spazieren zwischendurch. Und, und dann ist Brixen, also für dich ist Brixen normal, ist die, ich glaube, die nächste größere Stadt hier nach Süden, aber für mich als der eher vom Flachland kommt, ist Brixen einfach eine unheimlich schöne Stadt, ja, eine Perle von der Stadt, ja. Also eine schöne Altstadt und ein Fluss, der lebendigen Fluss, der da durchfließt und frische, auch irgendwie immer Frische da reinbringt, und es ist Frühling, und ja, es war eigentlich bis jetzt immer echt ein Highlight, dort sein zu können.
Ja, es ist schön, 2 Tage einzutauchen in diese Präsenz. Oder grundsätzlich mit was ich mich gerade sehr beschäftige. Was immer schon Teil meiner Arbeit war, aber nochmal mehr beschäftige ich mich mit Achtsamkeitspraxis im Alltag. Und, oder Präsenz und Wahrnehmung im Alltag. Und das, ich hatte ja das letzte Mal im Sommer so ein Video aufgenommen, ich habe das, hast du gesagt, sogar kommentiert oder gesehen oder mir mal geschrieben irgendwas. Da hatte ich diesen Hinweis gegeben auf, wie man das machen kann im Alltag. Wie man meditieren kann im Alltag. Und da beschäftige ich mich immer mehr damit und ich finde das so genial. Ja. Besonders eben, wenn man so im Alltag beschäftigt ist mit Familie, mit Kindern, mit Arbeit, mit so viele Dinge sind und du eigentlich nie so richtig die Zeit hast oder dann auch nicht die Lust hast, irgendwie zu meditieren oder so. Aber du kannst wirklich im Alltag das umsetzen. Und das finde ich so genial. Und da ermuntere ich Leute eben, das zu praktizieren, auch in meinen Kursen. Und ich stelle mir vor, dass ich mehr vielleicht öfter solche Videos mache, wo ich auf diese praktischen Dinge hinweise, um so ein bisschen Spiritualität oder Meditation im Alltag umzusetzen.
Gibt es da eine bestimmte Technik oder einen bestimmten Trick oder Hinweis, den du da gibst oder geben kannst?
Ja, grundsätzlich, dass man kurze sekundenweise praktiziert. Ja, das ist eigentlich der Haupthinweis. Das heißt, 10 Sekunden Achtsamkeit praktizieren und das nicht ausweitet für längere Zeit, sondern das öfters macht. 10 Sekunden da, dann wieder 10 Sekunden da, dann 10 Sekunden da. Und sozusagen die Anzahl erhöht von Kurzpraktiken. Ja.
Aber das heißt also, man macht weiter, was man macht, aber man versucht eben möglichst bewusst dabei zu sein. Ne?
Genau. Oder man nimmt sich einfach immer wieder ganz bewusst diese paar Sekunden, wo ich ganz bewusst ein Glas Wasser trinke, zum Beispiel, und mich dabei spüre und alles damit, was damit verbunden ist, spüre und wahrnehme und beobachte. 10 Sekunden reichen und ich bin ganz präsent in der Gegenwart. Und das immer wieder. Das finde ich eine geniale Praxis. Natürlich, es gibt da viele Hinweise. Man muss Achtsamkeit grundsätzlich mal verstehen. Man muss wissen, was damit gemeint ist. dann finde ich Achtsamkeit, Körperachtsamkeit so entscheidend. Das heißt, Achtsamkeitspraxis mit deinem Körper. Wenn der Körper immer in der Gegenwart ist, immer da ist. Du immer Zugang hast dazu. Und ja, es gibt schon verschiedene Aspekte.
Also versuchen immer den Körper bewusst wahrzunehmen, was da gerade passiert und was da läuft.
Genau. So, und ich merke halt, es kann so entstehen, dass man wirklich präsenter wird, auch ohne diese bewussten 10 Sekunden. Ja, dass ich, wenn ich mit jemandem spreche, dass ich merke, ich kann präsent in meinem Körper sein und gleichzeitig sprechen oder gleichzeitig kommunizieren mit jemandem mehr und mehr. Und präsent im Körper sein heißt dann auch für mich sowas wie ja, das Leben zu sein oder Lebendigkeit zu spüren oder ja, die Kraft des Lebens wahrzunehmen und zu sein und zu leben. Weil wir sind so oft nicht verbunden mit dieser Kraft. Ja, wir sind so irgendwie im Kopf und in diesen mentalen Welten, aber so mit dieser Kraft verbunden sind wir recht selten. Ja. So, das ist gerade mein Dings, wo ich mich mehr beschäftige und wahrscheinlich baue ich das ein bisschen aus und versuche das zu vermitteln mehr.
Arbeitest du auch noch zeitweise am Computer? Ich weiß, dass du...
Ja.
Da funktioniert es auch. Also dabei deinen Körper zu fühlen?
Da ist es ziemlich schwierig, weil man da in die Computerwelt ziemlich eintaucht. Da muss ich mir immer wieder so kurze Auszeiten geben, wo das mehr möglich ist. Da ist es ziemlich schwierig. Computer, der saugt dich ein. So, in die Welt da drin. Ja, aber da muss ich noch erforschen und praktizieren. Mal schauen, ob es trotzdem mehr und mehr möglich wird oder ist. Also, ja.
Ich habe manchmal meine Hand so daneben liegen und ab und zu mache ich mal eine kleine Pause und gebe dem Körper was zu tun und dann wieder neu frisch am Computer.
Ja, genau. Also solche Dinge helfen total. Aber während man da ist, da muss ich schon sagen.
Es kommt eben vielleicht auch darauf an, was man macht.
Ja,
wenn man jetzt viele verschiedene Sachen macht und organisiert und so. Wenn ich zum Beispiel an einem Videobearbeitungsprogramm bin, wo quasi, was ich da mache, schon irgendwie, also ohne dass ich dem viel Aufmerksamkeit geben muss, abläuft, dann kann ich die Aufmerksamkeit eben dazu benutzen, meinen Körper zu fühlen oder mich bewusst zu fühlen.
Ja, stimmt. Wenn automatisierte Dinge, geht es vielleicht leichter, ja.
Ja.
Okay.
Ja, haben wir doch über eine Stunde zusammen gesprochen. Ja, ich danke dir ganz herzlich fürs Interview. Okay, vielen Dank.
Dir.